Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Endlich komme ich mal wieder dazu, meine Kaffeepflichten zu erfüllen. Melanie hatte mir einige Kaffee ausgegeben und dazu geschrieben: Lieber Daniel, ich ziehe im Moment um und habe heute meinen um die Ecke unter Schrank ausgeräumt und geputzt. Eine langwierige Arbeit. Zur Unterhaltung habe ich die Folgen zur alphabetischen Kultur von deinem Podcast gehört. Den Podcast habe ich vor längerer Zeit entdeckt und er gefällt mir so gut. Dein Humor und Popkultur-References machen es unterhaltsam und ich kann meistens dank deiner Aufbereitung allem folgen. Vielen Dank für die viele Mühe, die du dir machst. Lieben Gruß aus dem Vordertaunus, Melanie. Lieben Gruß zurück aus Frankfurt, liebe Melanie. Wenn auch ihr mir einen Kaffee ausgeben wollt, dann findet ihr den Link dazu in den Shownotes. Ich teile die Kaffee für die Judith Butler-Folgen und auch die anderen Kaffee mit Christiane. Und jetzt schauen wir uns mal wieder an, was Aristoteles zu Sophismen zu sagen hat. Wir befinden uns im Kapitel 7 der sophistischen Widerlegungen. In diesem Kapitel geht Aristoteles noch einmal auf diverse Fehlschlüsse ein, die wir bereits kennengelernt haben. Ich werde nicht jeden einzelnen Satz des Textes interpretieren, sondern als Ausgangspunkt nutzen, um euch verschiedene sophistische Tricks vor Augen zu führen. Springen wir in den Text.
7. Kapitel. Die Täuschung entsteht bei den auf der Zweideutigkeit der Worte oder der Rede beruhenden Schlüssen dadurch, dass man die verschiedenen Bedeutungen des Mehrdeutigen nicht zu sondern vermag. Denn manches lässt sich nicht leicht sondern, wie zum Beispiel das Vieldeutige der Worte, sowie das Eine, das Seiende und dasselbige.
Hieran finde ich spannend, ein Schluss, der auf Zweideutigkeit beruht, kann entweder auf mehrdeutigen Worten oder auf einer mehrdeutigen Rede bestehen. Es kann also ein Wort, zum Beispiel innerhalb eines Schlusses, die Bedeutung wechseln, wie wir das bei der Äquivokation gesehen hatten. Erinnert euch, der komplette Verschwörungsmythos der BRD GmbH basiert darauf, dass man einen Bedeutungswechsel von Personalausweis in der Schlussfolgerung vornimmt. Aristoteles sagt hier aber, dass auch der Fall möglich ist, dass die gesamte Rede zweideutig ist. Also eine wesentlich größere semantische Einheit als bloß ein einzelnes Wort. Das wiederum ist schwerer auszumachen und nicht zuletzt daher eine Unart, die in zeitgenössischer Politik sehr beliebt ist. Zum Beispiel hier.
Es kann doch nicht sein, dass der Bundesfinanzminister und der Bundeswirtschaftsminister jetzt schon zum wiederholten Male über Wochen und Monate miteinander streiten und der Bundeskanzler hält sich vornehm zurück. Wenn ich das in der Bundestagsfraktion oder in der Partei machen würde, dann wäre die Vielstimmigkeit auch bei uns da. Und das ist eben eine Frage auch des Führungsstils, nach innen zusammenzuführen und nach außen eine gemeinsame Haltung vertreten. Das ist, glaube ich, das, was für die Opposition wie für die Bundesregierung jetzt gelten müsste.
Nun, der Berliner regierende Bürgermeister Wegner hat aber auch nach ihrem Appell, auch nach ihrer klaren Ansage im Bundestag nochmal nachgelegt. Hören wir mal kurz, Herrn Wegner.
Ich will eine Reform dieser Schuldenbremse. Ich habe prinzipiell nichts gegen Schuldenbremsen, ganz im Gegenteil. Wir brauchen solide Haushalte und solides Finanzieren. Aber gerade in diesen Zeiten brauche ich auch Investitionen in die Zukunft.
Es hatte nochmal ein Treffen geben sollen mit Ihnen und Herrn Wegner. Hat es das schon gegeben?
Wir treffen uns in der kommenden Woche und werden dann über diese Themen miteinander sprechen. Und ich will es mal auch mit Bezugnahme auf Ihren Bericht eben sagen. Rainer Haselhoff hat es eben ganz anders gesagt. Er sagt, wir brauchen verfassungskonforme Möglichkeiten, zum Beispiel für die Investitionen in Sachsen-Anhalt oder in Sachsen.
Durch einen strategischen Themenwechsel erzeugt Friedrich Merz hier eine Mehrdeutigkeit der Rede. Die Regierung spricht vielstimmig, was seine Partei angeblich nicht tut. Wenn in der CDU Vielstimmigkeit auftritt, dann ist das eine Rede über die Verfassung. Aber eine Rede kann sowohl ein Widerspruch zu Merzens Position sein, als auch von der Verfassung handeln. Friedrich Merz tut hier so, als sei beides zugleich nicht möglich. Lesen wir mal weiter.
Bei den auf der Verbindung oder Trennung beruhenden Widerlegungen geschieht sie, weil man meint, die Rede habe, sei sie verbunden oder getrennt, keinen verschiedenen Sinn, wie dies ja auch meistenteils der Fall ist.
Was Ari hier meint, ist das einfache logische Gesetz, dass eine Konjunktion genau dann wahr ist, wenn die beiden Teilsätze wahr sind. Also, Strange New Worlds ist eine gute Serie und für einen Critics' Choice Award nominiert. Ist genau dann wahr, wenn beide Teile stimmen. Also, wenn Strange New Worlds sowohl eine gute Serie ist, als auch für den Award nominiert. Soweit so einleuchtend und öde. Aber interessant in diesem Zusammenhang ist die Conjunction Fallacy, entwickelt von Amos Tversky und Daniel Kahneman. die besagt, dass manche Konjunktionen Menschen wahrscheinlicher erscheinen als die Teilsätze, obwohl das statistisch unmöglich ist. So erscheint der Satz: Eine Person ist Fan des Barbie-Movie und eine Feministin den meisten Menschen wahrscheinlicher als der gleiche Satz über eine Person, ohne dass Angaben über ihre Einstellungen zum Feminismus gemacht wurden. Dabei ist die Aussage, dass ein Mensch X den Barbie-Film mag, immer höher, als wenn wir diesen Satz mit einer Konjunktion weiter spezifizieren. Das können wir uns schön an einem Venn-Diagramm veranschaulichen. So ein Beispiel ist natürlich eine total tolle Idee in einem Podcast. Aber ich versuche es trotzdem zu beschreiben. Der Kreis der Barbie-Fans wird bei einer Konjunktion geschnitten durch den Kreis der Feministin. Und die Schnittfläche beider Kreise muss zwangsläufig kleiner sein als einer der Kreise. Maximal würde der Barbie-Kreis komplett im Feminismus-Kreis liegen, sodass alle Fans von Barbie Feministinnen sind. Aber selbst dann würde die Aussage nicht wahrscheinlicher, sondern bloß gleich wahrscheinlich sein. Lesen wir weiter.
Gleiches gilt für die auf die Betonung sich stützende Widerlegung. Denn die Rede mit erhobener und mit nachlassender Stimme scheint überhaupt nicht Verschiedenes zu bezeichnen oder wenigstens in vielen Fällen nicht.
Wir alle kennen sicher das Beispiel von umfahren und umfahren, das je nachdem, wie ich es betone, das eine oder sein Gegenteil bedeutet.
Die Widerlegung, welche sich auf die Form des Ausdrucks stützen, täuschen durch die Gleichheit der Sprachform, indem es sich da schwer unterscheiden lässt, was in gleichem und was in verschiedenem Sinn gemeint ist, und da der, welcher dies vermag, der Erkenntnis des Wahren ziemlich nahe ist und am meisten versteht, durch Zunicken ist zu unterstützen, dass der Gegner alles von einem Gegenstande Ausgesagte als ein selbstständiges auffasse und wie eines verstehe. Denn dem einen und dem selbstständigen Dinge scheint am meisten auch das Dieses und das Seiende mitzufolgen.
Für die Form des Ausdrucks habe ich beim letzten Mal dieses Beispiel gegeben. Ich lehre euch Philosophie, zumindest manchen von euch manchmal. Entsprechend bin ich ein Lehrer. Aber ich bin gar kein Lehrer, sondern so ein Internet-Dude. Der Fehlschluss ergibt sich daraus, dass im Deutschen Lehrer eine feststehende Bedeutung hat. Wir wenden das Wort in der Regel auf eine bestimmte Berufsgruppe an. Ich kann also jemanden aufs Glatteis führen, indem ich einen Begriff mit einer feststehenden Bedeutung so verwende, dass er vermeintlich für etwas anderes steht. Ich habe dieses Beispiel auf TikTok gefunden. Der TikToker beruft sich auf die Schlagzeile Transgender Female Runner who beat 14,000 women at London Marathon offers to give medal back.
This is how Fox News decides to give you half-truths instead of facts in order to push their agenda. While every one of these elements is technically true, the overall meaning of the title is quite different in reality. Let's take a look, shall we? The transgender woman that the Fox News title is referring to is pictured here. Her name is Glenique Frank. It is true that Glenique Frank participated in the London Marathon and that she crossed the finish line faster than 14,000 other women. However, if we take 3 seconds to dig a little deeper, we find out from official information from the London Marathon that over 48,000 runners participated in the race, and over 24,000 of them were women. Beating 14,000 of 24,000 women means that Glenique Frank was about in the middle of the pack. In fact, an extra 3 seconds worth of research allows us to find Glenique Frank's specific performance during the race. She placed 21,670th overall, 6,188th in her gender, and 584th in her category. So let's even say that according to these official numbers, she ended up beating more than 14,000 other women. However, well, I tip my hat at her performance because, let's be honest, in her place, I probably couldn't have even run from my car to the registration desk. I really don't think that we can call this evidence of an unfair advantage. But that is not what Fox News wants you to believe, obviously, when they decide to word a title in this manner. In fact, when Fox News in the title tells you that Ms. Frank offered to give back her medal, they fail to tell you that the medal they're talking about is the participation medal, which is given to every runner who participates in the London Marathon. I think it's safe to say that the only party that plays off as a true loser here is Fox News.
Ist klar, oder? Weiter im Text.
Deshalb muss man dieses Mittel zu denen zählen, welche sich auf die Ausdrucksweise stützen. Weil erstens die Täuschung leichter geschieht, wenn man etwas in Gemeinschaft mit anderen Personen, als wenn man es für sich allein prüft. Denn die Prüfung mit anderen geschieht mittels der Worte, aber die für sich allein geschehende nicht minder auch mittels Erwägungen der Sache selbst. Und dann täuscht man sich wohl auch für sich selbst, wenn man die Untersuchung nur auf die Worte richtet. Auch entspringt ja jede Täuschung aus einer Ähnlichkeit und die Ähnlichkeit liegt in der Ausdrucksweise.
Den Unterschied, den Aristoteles hier aufmacht zwischen einer Analyse in einer Gruppe, die immer auf Worten basiert, versus einer Analyse für mich alleine, die auf der Sache selbst basiert, den gehe ich natürlich nicht mit als Anhänger der analytischen Philosophie. Denn wie soll ich denn die Sache selbst analysieren, wenn nicht auch mit Worten? Und im Gegenteil, wenn ich ein anderes Subjekt mit in meine Überlegung einbeziehe, dann kann dieses mich eher auf meine Missverständnisse hinweisen, als ich sie mir selbst erschließen kann. Aber hier steckt auch noch drin, dass die Form des Ausdrucks zu den rein sprachlichen Fehlschlüssen gehört und sie tritt oft im Verbund mit anderen Trugschlüssen auf. Ich denke, das wird aus meinem Beispiel von eben klar, in dem nicht nur der Ausdruck Medaille anders verwendet wurde, als es in Sportberichterstattung sonst der Fall ist, sondern dies mit Auslassungen kombiniert wurde.
Bei den Widerlegungen, die sich auf ein Nebensächliches stützen, geschieht die Täuschung, wenn der Gegner nicht unterscheidet, was dasselbe und was verschieden ist und was eines und was vieles ist und dass nicht alles das, was den von einem Gegenstande ausgesagten Beschaffenheiten zukommt, auch dem Gegenstande selbst zukommt.
Der Trugschluss aufgrund einer Nebensächlichkeit war secundum quid. Ich habe in der Enzyklopädie Britannica eine schöne Definition gefunden, die ich für euch übersetzt habe. Dieser Trugschluss wird begangen, wenn ein allgemeiner Satz als Prämisse für ein Argument verwendet wird, ohne die stillschweigenden Einschränkungen und Qualifikationen zu beachten, die für ihn gelten und seine Anwendung in der fraglichen Weise ungültig machen. Beispielsweise hört man leider viel zu oft das rassistische Argument, dass Menschen mit Migrationshintergrund statistisch mehr Straftaten begehen, woraus dann eklige rassistische Schlussfolgerungen gezogen werden. Dabei ist die ethnische Zugehörigkeit bei Kriminalität nebensächlich, denn es ist sehr gut erforscht, dass der Hauptfaktor für Kriminalität Armut ist. Und Armut in unserer Gesellschaft, wie gerade erst wieder die PISA-Studie zeigte, stark mit einem Migrationshintergrund korreliert.
Ebenso verhält es sich bei den auf das Mitfolgende gestützten Widerlegungen, da das Mitfolgende ein Teil des Nebensächlichen ist. Auch scheint es in vielen Fällen so und es wird auch behauptet, dass, wenn dieses von diesem sich nicht trennt, auch das andere von dem anderen sich nicht trennt.
Das, was Ari hier das Mitfolgende nennt, ist der Fehlschluss der Konsequenz. Eine Sonderform der Akzidenz. Darum habe ich mich schon in den Folgen 129 und 130 dieses Podcasts ausführlich gekümmert. Daher lasse ich das mal aus und lese gleich weiter.
Bei den auf Weglassung von etwas aus der Rede und auf dem irgendwie und dem überhaupt beruhenden Widerlegungen geschieht die Täuschung, weil sie nur bei etwas Kleinem sich vollzieht. Denn da das Ein und das in gewisser Weise und das Wie und das Jetzt, das in dieser Rede darauf folgende auch nicht erkennen lassen, so gibt man leicht die Zustimmung zu dem Satze überhaupt.
Das Beispiel, das Ari hier für die Weglassung wählt, finde ich gut. Was hat er denn gewählt? Das Beispiel, das Ari hier für die Weglassung wählt, finde ich gut. Also den Unterschied zwischen dem irgendwie und überhaupt. Wenn ich sage, einige Frauen mögen ihre Rolle als Hausfrau und Mutter, dann handelt es sich um eine zutreffende Beschreibung der Welt. Es ist eine Partikularaussage, die nur sagt, dass es mindestens ein X gibt, dieses X ist Frau und Hausfrau und Mutter und mag diese Rollen. Zum Trugschluss wird der Satz aber dann, wenn du das Einige weglässt. Der Satz lautet dann, Frauen mögen ihre Rolle als Hausfrau und Mutter. Und Sätze ohne Indefinitpronomen interpretieren wir im Deutschen immer als Allaussagen. Damit wird der Satz zu einem sexistischen Statement über die Rolle der Frau an sich. Aus der Tatsache, dass es einige gibt, auf die X zutrifft, kann ich nämlich nicht darauf schließen, dass X auf alle zutrifft. Dies ist eine beliebte Methode, jemand das Wort im Munde umzudrehen. Lesen wir weiter.
Ähnlich ist es bei denjenigen Widerlegungen, welche den anfangs aufgestellten Satz als einen bewiesenen benutzen und welche sich auf einen Nichtgrund stützen, welche mehrere Fragen wie eine stellen.
Das ist wieder der kausale Fehlschluss. Ich nehme etwas als kausale Ursache an, was aber nicht im kausalen Zusammenhang mit etwas anderem steht. Wir feiern die Wintersonnenwende in einem christianisierten Ritual mit Baum in der Bude, um den Winter zu vertreiben und schwuppdiwupp werden die Tage wieder länger. Das ist ein kausaler Fehlschluss, der Himmelsmechanik nicht berücksichtigt.
In allen diesen Arten geschieht die Täuschung durch eine Kleinigkeit, indem man aus diesem Grunde es mit den Begriffen der Vordersätze und des Schlusses nicht so genau nimmt.
Das ist ein wichtiges Fazit dieses Kapitels. Trugschlüsse, insbesondere in öffentlichen Diskussionen von Menschen, die sie bewusst und manipulativ begehen, stützen sich in der Regel auf ein kleines Detail der Sprache mit großen Auswirkungen. Wenn sie sich auf große Aspekte stützen, werden sie nämlich augenfällig und somit unwirksam. So, das war's für heute. Vielen Dank noch einmal an Melanie, dass sie uns diese Folge geschenkt habt. Gebt mir doch auch einen Kaffee aus. Dann bekommt ihr mehr dieser Folgen zur Argumentationstheorie. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.